liest, aber es ist ein Nachschlagewerk. Zum Beispiel gibt es da ein ganzes Kapitel über die erste Auferstehung und die zweite Auferstehung drin. Da habe ich soeben vernommen, dass da so einige Fragen doch noch mit in Verbindung stehen und die ich auch sehr gut verstehen kann. Und hier wird zwar die andere Auslegung befürwortet, dass es eben eine Auferstehung ist, dass Israel aus den Völkern her aufersteht. Aber ich glaube, die Frage, die wir soeben hatten, ich weiß nicht, wie ist dein Name gewesen, der jetzt gerade nicht guckt? Wie ist dein Name? Hier, der Josia. Der hatte, glaube ich, eine Frage und ich glaube, liest das mal, dieses Kapitel über diese Auferstehung. Wenn du das Buch nicht hast, dann kannst du mir auch sagen, dann kann ich dir dieses Kapitel als PDF senden, weil das ist eine berechtigte Frage, die du hast und die hat mich auch sehr beschäftigt, ja, weil das so aussieht, als würde das gleich hintereinander passieren oder im gleichen Augenblick geschehen. Da kann ich jetzt nicht drauf eingehen, da gibt es aber wirklich gute Antworten zu. Und der Wim hatte, glaube ich, auch nicht viel Zeit, das tiefer zu machen. Also das ist meine Empfehlung. Im Daniel Verlag, Der vergessene Reichtum. Ja, im Daniel Verlag ist das Buch erschienen. So, jetzt aber zu unserem Thema, der Prophet Micha. Und so wie ich das auch im letzten Jahr gemacht habe, habe ich vorneweg das Wort aus 2. Petrus 1, Vers 19 gestellt, wo Petrus sagt, und so besitzen wir das prophetische Wort, umso fester auf das zu achten, ihr wohltut, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Allein mit dieser Bibelstelle sollte eigentlich deutlich sein, dass wenn wir uns mit den Propheten beschäftigen, mit dem prophetischen Wort beschäftigen, dass das was mit unserem Leben zu tun hat. Dass es sogar wichtig ist, wenn du Licht brauchst für deinen Weg, dann musst du diese Lampe anmachen. Dann brauchst du die Lampe des prophetischen Wortes. Und deswegen sind diese Propheten und überhaupt das prophetische Wort sehr wichtig, auch für uns das zu studieren, auch wenn das eine Herausforderung ist. Und ich hoffe, ihr habt eure Hausaufgaben gemacht. Und wenn ihr schon die Fragen nicht alle jetzt euch genau angeguckt habt, so wenigstens, dass ihr das mal gelesen habt ein, zweimal. Weil dann werdet ihr sicherlich noch mehr profitieren von dem heutigen Tag. Weil ich kann jetzt natürlich nicht 7 Kapitel euch vorlesen, dann ist die Zeit entsprechend auch vorbei. Aber erste Botschaft ist, wir brauchen das prophetische Wort, wenn wir irgendwo an einem dunklen Ort sind wir dankbar, wenn wir eine Lampe haben, damit wir wenigstens den nächsten Schritt gehen können. Ja? Gott gibt uns nicht ein Licht, wo wir sagen, jetzt können wir schon bis in 2 Wochen gehen, sondern er gibt uns so viel Licht, wie wir für den Weg brauchen. Und so können wir sehr schön profitieren von diesem prophetischen Wort. Und ich habe euch eine Karte gemacht, die ist ein bisschen einfacher als das, was der Wim hatte, der hat ja viel mehr Zeit gehabt, das mal auszubreiten. Aber manchmal liegt auch in der Einfachheit ein gewisser Charme. Denn wenn man die Propheten liest, ohne dass man irgendwie eine Idee hat, wie Gott in den Epochen der Weltgeschichte gehandelt hat, mit seinem Volk, mit den Menschen im Allgemeinen, dann werden wir uns sehr schwer tun, das zu verstehen, was in den kleinen Propheten beschrieben wird. Deswegen ist es so grundsätzlich wichtig, dass die Vorarbeit, die der Wim gemacht hat mit der Eschatologie, dass er die Lehre von den letzten Dingen euch versucht hat nahezubringen. Für uns ist es im Moment wichtig, dass wir vor allen Dingen eins verstehen, dass wir brauchen jetzt nicht hier beim Urschleim anzufangen, sondern wir sagen, okay, wir beginnen mal hier mit Mose. Das ist ein einschneidendes Erlebnis gewesen, in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Da hat Gott das Gesetz gegeben und den Menschen etwas gegeben, wenn du dich danach richtest, dann würde es dir wohl gehen und das wird zum Leben führen. So, und dieses Gesetz, das wissen wir, wurde gebrochen und das wurde abgelehnt. Und dann hat das Volk hier, habe ich das hier durch das Helle angedeutet, hat Gott gesagt, das Volk muss ich leider verlassen, ich wende mich den Nationen zu, ich gebe die Regierung in die Hand der Nationen. Und der Nebukadnezar war tatsächlich von Gott auserwählt, die Regierung zu übernehmen. Das Königtum kam von Gott. Gott hat diesem Nebukadnezar, diesem weltlichen Herrscher, die Macht gegeben. Und da begannen die Zeiten der Nationen. Das ist ein Einschub gewesen in den Wegen Gottes mit den Menschen. Eigentlich habe ich das braun dargestellt, weil es eigentlich den irdischen Charakter zeigt. Ich weiß gar nicht, warum das hier blau geworden ist bei mir, aber bei euch ist es noch braun. So, und dann kam das Kreuz, dann hat das Volk Israel wirklich gesagt, hat Gott abgelehnt, den Messias abgelehnt, und es begann eine Zeit eben der Gnade, eine himmlische Einschaltung. Erst hat also Gott durch den Ungehorsam eine Zeit der Nationen eingeschoben, hat gesagt, ich nehme Israel die Regierung weg und gebe sie in die Hand der Nationen. Das war nicht der ursprüngliche Plan. Das hatte Gott nur machen müssen, weil das Volk ungehorsam war. Der Plan war, dass das Volk das Gesetz bekommt und dann ein Reich des Friedens beginnt. Eigentlich sollte das hier stehen, direkt im Anschluss. Wenn man nur das Alte Testament liest, finden wir eigentlich hiervon gar nichts. Ja? Und hiervon, das war nicht der Plan gewesen. Ja? Das war nur wegen dem Ungehorsam des Volkes Israel. Eigentlich war das, würde eigentlich hier rangezogen werden. So, womit wir zu tun haben, ist eben mit in der Zeit der Gnade, wo wir leben, wo Gott einen ganz anderen Plan verwirklicht hat, nämlich einen Plan, den er vor Grundlegung der Welt in seinem Herzen hatte, aber noch keiner Menschenseele davon erzählt hat. Dieses Geheimnis war in Gott verborgen. Nicht im Alten Testament, sondern in Gott war dieses Geheimnis verborgen. Und in dieser Zeit leben wir, aber Gott hat ganz viele Versprechungen gemacht. Das werden wir in den Propheten gleich sehen. Und diese Prophezeiungen, die werden einmal in diesem tausendjährigen Friedensreich, was der Wim vorgestellt hat, alle in Erfüllung gehen. Gott sagt nicht, ich lasse einfach die Versprechungen, die Verheißungen, die ich gemacht habe, die lasse ich einfach zu Boden fallen. Gott ist ein Gott, der nicht lügen kann. Er kommt auf diese Zeit wieder zurück und er wird die ganzen offenen Prophezeiungen hier in dem Friedensreich verwirklichen. Aber im Moment leben wir in einer Zeit des Einschubes, der Einschaltung, wie er mögt. Ja, wo Gott einen ganz anderen Plan verfolgt. Er hat immer einen Plan mit der Erde verfolgt und jetzt hat er ein himmlisches Volk. Wir sind Bürger des Himmels geworden und er hat ein himmlisches Volk jetzt auf der Erde, ein Volk, was für den Himmel bestimmt ist. Wir haben also eine neue Natur bekommen, die ganz anders funktioniert als unsere Natur, wie wir geboren worden sind als Menschen in diese Welt. Wir haben ganz neue Bedürfnisse, ganz neue Wünsche, sollten wir jedenfalls haben, wenn wir von Neuem geboren sind. Das kann, wie gesagt, das ist mal nur, dass ihr euch damit beschäftigt, mit dieser Sache, weil das wirklich zum Verstehen des prophetischen Wortes sehr wichtig ist. Und ein Bibelausleger, Ralph Ford, das ist so ein roter Kommentar, manche ist es auch grün, also so ein paar Bände, der hat das mit veröffentlicht, das hat er jetzt hier nicht unbedingt selber geschrieben, aber in diesen Büchern steht, vermutlich wirft die Erkenntnis, dass in der Schrift verschiedene Heilzeitalter existieren, mehr Licht auf die ganze Botschaft der Bibel als jeder andere Aspekt biblischen Studiums. Häufig ist das erste klare Verstehen der Heilszeitalter und der von Gott in ihnen geoffenbarten Absichten der Beginn nützlicher Bibelkenntnis und wachsenden persönlichen Interesses an der Bibel. Und das kann ich nur von mir bestätigen. Ich habe mich mit 21 bekehrt, ich wusste von all dem nichts und ich habe das Alte Testament gelesen, das war für mich, ich wusste überhaupt nicht, was ich damit anfangen sollte, zu wem ist das hier eigentlich geschrieben und was soll ich damit machen, wenn ich da von solchen Kriegen und Gerichten und weiß ich nicht was alles lese. Und war es eine große Hilfe, eben erstmal mir klar zu werden, wie hat Gott in der Vergangenheit gehandelt, wie handelt er jetzt und wie wird er in Zukunft handeln. Wenn man da Unterscheidungen vornimmt, wird manches viel klarer. Der Kirchenvater Augustinus hat gesagt, obwohl er viele Dinge reingebracht hat ins Christentum, wo wir heute noch drunter leiden. Unterscheide die Zeitalter und die Bücher der Bibel sind in Harmonie. Also das haben auch schon Kirchenväter 400 nach Christus erkannt, dass man die Bibel in verschiedene Heilzeitalter einteilen kann.
Das ist eine Frage. Ja. Ich meine, die Kirchenväter haben die nicht gesagt, dass die 7 Schöpfungstage für 1000 Jahre stehen?
Ja, das haben auch teilweise gesagt. Ich weiß nicht, ob das Augustinus dann gesagt hat, aber diese Lehre bei Irenäus gibt es sowas, glaube ich, auch schon, der sehr früh war. Also diese verschiedenen Zeitepochen haben schon viele gemacht. Und auch das mit den Schöpfungstagen in Verbindung. Aber ich bin dann kein großer Freund von, sage ich ganz ehrlich, es ist halt immer schön, wenn man auf 7 kommt, ja, aber man könnte hier auch noch andere Epochen reinschalten, ne? Also Zeiten, wo Gott unterschiedlich handelt. Zum Beispiel die Zeit des Herrn hier auf der Erde, da hat Gott auch oder der Herr auch in einer ganz bestimmten Art und Weise gehandelt, wie er im Moment nicht handelt. Ja? Wie er die Bergpredigt zum Beispiel, die ist ganz speziell in eine Situation geschrieben worden. Die 1:1 auf uns anzuwenden, ist gar nicht möglich. Ja? Da steht in der Bergpredigt, ja 1:1, da gebe ich mal ein Beispiel, glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Ja, das ist nicht die christliche Hoffnung. Die christliche Hoffnung ist, dass wir Himmelsbürger sind. Wir werden nicht das Land erben, sondern wir werden ein himmlisches Land haben. Aber die Menschen damals, zur Zeit des Herrn Jesus, als die Bergpredigt geschrieben wurde oder der Herr das gepredigt hatte, da erwartete jeder ein sichtbares Reich auf der Erde. Man erwartete hier diesen Bereich auf der Erde. Und der Herr hat gesagt, so müsst ihr sein, wenn ihr in dieses Reich eingehen wollt, dann müsst ihr folgende Herzenshaltung haben. Und dann kommt die Bergpredigt. Natürlich können wir viele Dinge jetzt als Christen auch aus der Bergpredigt lernen. Das ist natürlich völlig klar. Aber es ist eine Zeitepoche gewesen, wo der Herr in bestimmter Weise gehandelt hat. Und in der Drangsalzeit, das ist auch eine Epoche, die ist natürlich relativ kurz, aber da handelt Gott auch auf eine bestimmte Art und Weise, wie er heute nicht handelt. Also man kann viel mehr Epochen unterscheiden als diese einfache Grafik, die hier steht. Ja. Also das mal so ein bisschen als Einleitung, weil das ist doch fundamental wichtig. Und wenn ihr euch da noch nicht mit auseinandergesetzt habt, tut das. Ja, das ganze Buch, wie gesagt, beschäftigt sich gerade mit diesen Heilzeitaltern. Und nicht nur aus der Perspektive, ach, das ist ja mal schön zu wissen, wie ich das alles hintereinander bekomme, sondern da wird eigentlich versucht, das Herz dieser Sache herauszuarbeiten. Was ist eigentlich das Wesentliche auch für uns als Christen? Wo unterscheiden wir uns denn von anderen Epochen? Was ist eigentlich unsere Berufung? Ja, wozu bin ich als Christ eigentlich berufen? Das ist eine ganz entscheidende Frage auch für unser praktisches Leben. So, dann haben wir jetzt ich habe hier mal einen Scheinwerfer hingemacht, wir können die Propheten in verschiedenen Weisen auslegen. Ja, wir können immer mal einen Scheinwerfer anmachen und dann den Propheten Micha lesen und sagen, jetzt lese ich den mal nur historisch. Was soll mir da historisch mitgeteilt werden? Was waren die Umgebungseinflüsse? Worauf bezieht sich Micha direkt? Oder man sagt, okay, was ist denn eigentlich prophetisch? Was sind denn Worte, wo wir bis heute nicht wissen, wie hat sich das eigentlich erfüllt? Wo wir sehen, Mensch, da sind ja noch Dinge, die sind noch nicht erfüllt. Das ist prophetisch. Dann machen wir den Scheinwerfer an und suchen mal nach diesen Dingen, die sich noch nicht erfüllt haben. Und dann gibt es einen ganz praktischen Aspekt, dass wir einfach mal die Bibel aufschlagen, den Scheinwerfer anmachen und sagen, was kann ich eigentlich ganz praktisch für mein Leben heute daraus leben? Was lerne ich von Gott? Wie ist Gott? Welche Eigenschaften hat Gott? Also das sind mal so einleitende Worte zum Propheten Micha. Jetzt kommen wir zu dem Propheten Micha. Und der Prophet Micha ist ein Prophet aus dem Südreich. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch, wir haben das auf einer Karte dargestellt. Südreich, Nordreich, das Reich Israel wurde mal geteilt. Eigentlich ist Israel mit 12 Stämmen dargestellt, aber es gab eine Trennung. Nach der Zeit von Salomo gab es eine Trennung in Israel in Südreich und Nordreich. Und seitdem gibt es im Nordreich einen König und auch im Südreich einen König. Südreich ist immer da, wo Jerusalem ist, Nordreich ist da, wo Samaria ist, Ephraim ist und so weiter. So, der Micha kommt aus dem Südreich, das sehen wir an dem ersten Vers, dass wir dort lesen, das Wort des Herrn, das an Micha, dem Moraschtiter, erging. Er kommt als aufs Moraschet Gad. Das finden wir in Vers 1 und dann auch nochmal in Vers 14 finden wir zumindest den Ausdruck Moraschet. Und das ist ein Ort, der ungefähr 35 Kilometer südlich von Jerusalem ist. Ne? Also jetzt nochmal, Nordreich hier, Südreich hier, im Südreich ist Jerusalem und ungefähr noch 35 Kilometer südlich, südwestlich, also zur Küste hin, zum Land der Philister hin, ist dieser Ort. Und der Name Prophet fehlt bei dem Micha. Das ist sehr interessant, weil viele werden in der Bibel irgendwo dann doch Propheten genannt. Und der Micha wird nicht Prophet genannt. Möglicherweise ist er eben nicht aus irgendeinem Geschlecht, was irgendwie sehr bekannt gewesen war, oder aus dem Priestergeschlecht oder Königsgeschlecht oder dergleichen. Es war möglicherweise ein ganz normaler Dorfältester oder ein Landwirt. Ja, ein ganz normaler Mann. Und das Wichtige war, dass zu ihm das Wort Gottes erging. Das ist immer das Wesentliche an einem Propheten. Nicht, was hat er für eine Stellung, sondern hat er eine Beziehung zu Gott. Und du kannst heute auch einen prophetischen Dienst tun. Du kannst deinem Bruder, deiner Schwester neben dir einen prophetischen Dienst tun. Und da ist es nicht wichtig, welche Stellung, welchen Rang du hast, sondern einfach, ob du auf die Stimme Gottes hörst. Ob Gott dir etwas sagt für deinen Bruder, für deine Schwester, für die Gemeinde oder für wen auch immer. Das ist das Wesentliche eines Propheten, dass er auf die Stimme eines anderen hört. Er ist wie Johannes der Täufer, das einmal ist. Ja, Johannes der Täufer war ein Prophet und von ihm heißt es Stimme eines Rufenden in der Wüste. Ein Prophet ist damit zufrieden, eine Stimme zu sein und nicht seine Stimme zu sein, sondern die Stimme eines anderen zu sein. Ja, das ist das Wesentliche eines Propheten, die Stimme eines anderen zu sein. Und so erging das Wort an diesen Moraschtiter Micha, der in der Zeit von Jotam, Ahas, Jehiskia, der Könige von Juda, gewirkt hat. Ja, Juda, haben wir gesehen, ist das Südreich und hier werden tatsächlich drei Könige genannt, nämlich Jotam von 757 an, Ahas von 742 an und Hiskia. Das war ja der König, wo dann auch eine Erweckung drunter geschah. Und man nimmt an, dass gerade der Dienst von Micha dazu beigetragen hat, dass unter Hiskia eine Erweckung geschehen ist. Ja? Also das ist Gottes Ziel auch mit den Propheten, dass sie die Leute aufwecken, dass sie neu erweckt werden. Deswegen ist es gut, wenn es auch heute solche gibt, die noch erwecklich predigen können. Und wichtig ist vielleicht in dem Zusammenhang, wenn wir die Zeiten sehen, dass das Nordreich 722 untergegangen ist. Hier habe ich nochmal, das haben wir in den letzten Malen, hatte ich die Grafik auch schon dabei gehabt, da habe ich diese ganzen Könige mal, die Propheten des Nordreiches, die Könige des Nordreiches, die Könige des Südreiches, die Könige, die Propheten des Südreiches, um das einfach mal sich zu erarbeiten. Und da gibt es verschiedene wichtige Sachen. Wir sind also jetzt, Micha, wo haben wir Micha? Den haben wir hier in dieser Phase. Hier ist Hiskia mit der Erweckung. Und wir haben noch vor uns, ja, 722, die assyrische Gefangenschaft, wo also das Nordreich gefangen weggeführt worden ist nach Assyrien. Und erst 586 war es hier die babylonische Gefangenschaft. Das sind wesentliche Punkte, die muss man sich einfach mal merken, dass 722 war die assyrische Gefangenschaft, Nordreich weggeführt nach Assyrien, Südreich 586 durch Nebukadnezar, Jerusalem wurde zerstört und die Israeliten wurden weggeführt nach Babylonien. Ja, das sind ganz wichtige, einschneidende Ereignisse in der Geschichte des Volkes Israel gewesen. Achso, das muss ich vielleicht doch nochmal eben, nochmal eben sagen. Ah ja, das mache ich bei Ubadja hinterher. So, zur Einleitung möchte ich nochmal darauf hinweisen, das habe ich auch beim letzten Mal gesagt, das ist nicht so meine Welt, dass alle kleinen Propheten sind zum großen Teil in poetischer Sprache geschrieben worden. Also Gott hat wirklich auch die Poesie, das poetische Wort, nicht das prophetische Wort, sondern das poetische Wort, auch genutzt, um zu den Herzen der Menschen zu reden. Und manchmal wird das viel lebendiger, wenn man das auf diese poetische Art und Weise mal liest. Ich habe das mal gehört von dem Bruder Roger Libby, der hat auch im Internet, glaube ich, die Übersetzungen auf Sermon Online dazu abgelegt. Da hat er das wirklich mal gesagt, was ist jetzt Poesie oder was ist poetisches Wort und was ganz normales geschriebenes Wort. Also das ist sehr interessant, das wenigstens mal auch gehört zu haben. Der Verfasser Micha ist die Abkürzung von Michaja. Oder Michaja würde man heute hier in Deutschland sagen. Meine Nichte, die heißt Michaja, so nennt man die dann auch. Und das Wort bedeutet einfach, wer ist wie Gott? Das ist sehr schön, weil in Micha 7, Vers 18 heißt es, wer ist ein Gott wie du? Es ist oft so, dass die Propheten Namen haben, die irgendwas zu tun haben, auch mit dem prophetischen Wort. Also Micha 7, Vers 18, wer ist ein Gott wie du, der die Ungerechtigkeiten vergibt und die Übertretung des Überrests seines Erbteils übersieht? Er behält seinen Zorn nicht auf ewig, denn er hat Gefallen an Güte. Der Micha ist einer, der gottesfürchtig war. Es ist nicht, kommt nicht nur dadurch zum Ausdruck, dass Gott überhaupt zu ihm reden konnte, sondern es ist super interessant und das freut mich immer, wenn man das selber das Wort studiert und das zum ersten Mal so wahrnimmt, wie das Wort Gottes so zusammenhängt und wo man auch sieht, warum der Prophet Micha auch in den biblischen Kanon aufgenommen wurde. Schon sehr früh finden wir, dass wir hier in Jeremia 26 etwas ganz Besonderes haben. Da wollte man den Jeremia töten, weil er gesagt hat, er hat das Gericht über Jerusalem verkündigt. Und da wollte man den Jeremia töten. Und dann haben manche gesagt, pass mal auf, hat nicht schon damals der Micha vor 100 Jahren was gesagt, dass Jerusalem zerstört werden sollte? Seid mal ein bisschen vorsichtig, den Jeremia jetzt zu töten. Schon Micha hat das gesagt. Und da ist das sehr interessant, dass es da in Jeremia 26 heißt, hat er nicht den Herrn gefürchtet und den Herrn angefleht, sodass der Herr sich des Übels greuen ließ, dass er über sie geredet hatte. Und wir wollen eine so große böse Tat gegen unsere Seelen begehen. Also da sind die nochmal zum Nachdenken gekommen durch die Prophetie von Micha. Ist das nicht schön? Das ist so, sollen wir das Wort Gottes legen, dass es auch in unser 100 Jahre später hatte das eine Bedeutung für die Menschen damals, die bei Jeremia lebten. Und so hat das prophetische Wort auch für uns heute noch seine Bedeutung und es kann zu unseren Herzen sprechen. Wenn Fragen sind, ne, dann könnt ihr natürlich auch mal zwischenfragen. Wenn nicht, dann gehe ich weiter. Die Parallelen zum Buch Jesaja sind sehr auffallend. Das kann ich jetzt mal nur hier am Rande erwähnen. Glücklicherweise hat das auch der Wim soeben schon gemacht. Der hat uns Jesaja 2, Vers 2 bis 4 vorgelesen. Und das ist genau dasselbe Wort, was wir auch in Micha 4, Vers 1 bis 3 haben. Aber das ist das Bekannteste, wo wirklich exakt das Gleiche gesagt wurde. Da sage ich gleich vielleicht noch einen Satz zu. Aber es gibt eben noch viel, viel mehr Dinge, die ähnlich sind wie im Propheten Jesaja. Und man weiß dann tatsächlich nicht, wer hat dann voneinander abgeschrieben, ja? Oder hat Gott einfach beiden etwas offenbart? Ja? Beides ist möglich, weil Gott einfach auch, wenn hier der gleiche Wortlaut steht, wo wir gleich noch zu kommen, dann ist es wirklich die Frage, hat Gott das jetzt nur dem Jesaja gesagt? War der er? Und dann hat Micha das übernommen? Oder war Micha zuerst? Und Jesaja hat das übernommen? Oder hat das Gott beiden offenbart, weil es so wichtig war? Ja, alles ist möglich. Ich würde mich da nicht festlegen. Besonderheiten im Buch Micha sind, ja, das ist eine schöne Kleinigkeit, es gibt mehrere Michas und auch mehrere Propheten im Wort Gottes. Wir hatten das unter Amos schon gesehen, da gab es auch einen Micha. Aber hier gibt es noch einen anderen in Könige und in der Zeit Ahabs. Und die letzten Worte von ihm waren, hört ihr Völker alle. 1. Könige 22, Vers 28. Und unser Prophet beginnt bei uns, wenn wir Vers 2 lesen, Kapitel 1, Vers 2, Micha 1, Vers 2, hört ihr Völker alle. Das ist zumindest mal ein interessanter Zusammenhang und eine schöne Besonderheit. Wie gesagt, besonders ist auch Micha 1, 4, Vers 1, dann Jeremia 26, das haben wir schon gesehen, dass das sehr interessant ist, dass wir da den Micha erwähnt finden im Propheten, nicht Jesaja, sondern im Propheten Jeremia. Und das ist, deswegen habe ich es hier nochmal aufgeführt, das ist wichtig zur Kanonbildung. Also der biblische Kanon zu entscheiden, welche Bibelbücher sind Gottes Wort. Da war das sehr entscheidend, dass sogar in Jeremia auf Micha zurückgegriffen worden ist. Also schon sehr früh hat man verstanden, der Prophet Micha, das ist eine Botschaft von Gott. Und wir haben noch weitere Belege dafür, die Schriftgelehrten zur Zeit des Herrn Jesus, da der, wer war das? Herodes der Große, ne? Der fragt, wo soll der Messias geboren werden? Und die Schriftgelehrten, schneller als jeder Computer, in Bethlehem, Juda. Ja? Die kannten sich super aus, die Schriftgelehrten, ja? Die taten zwar nicht, als der Messias dann kam, da wollte keiner was von ihnen haben, aber sie wussten alle Bescheid, ja? Wisst ihr, auch das gilt für uns auch. Wir können alles hier oben wissen, ja? Wir können sagen, ja? Sofort haben wir es. Und trotzdem, wenn der Messias dann kommt und wenn der Herr zu deinem Herzen redet, hörst du nicht. Und so war es damals bei den Schriftgelehrten. Und der Herr anerkennt auch das Wort aus Micha, denn er sagt und zitiert damit eigentlich eine Begebenheit aus Micha 7, Vers 6. Da sagt der Jesus, denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater und mit, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und des Menschen Feinde werden seine Hausgenossen sein. So, na, das sagt, das ist aber das Wort in, habe ich jetzt das aus, das wollte ich sagen, das hört sich nicht nach dem Herrn an. Aber der Herr zitiert dieses Wort dann auch in Matthäus 10, Vers 35. Also er hat offensichtlich dieses Wort auch gekannt. Könnt ihr auch mal, ihr kriegt ja diese Folien, dann könnt ihr das zu Hause auch nochmal, ich habe also versucht, wirklich überall die Bibelstellen beizumachen, dass man das auch wirklich zu Hause nochmal sich nachstudieren kann. Manches muss ich einfach auch schneller übergehen. Eine Besonderheit an dem Propheten Micha finde ich auch, und das ist immer besonders schön, das solltet ihr auch euch merken, wenn ihr die Bibel lest, die erste Frage ist nie, was hat das mir zu bedeuten? Nie. Die erste Frage ist das, nie. Ja? Die erste Frage ist immer, an wen ist das geschrieben? An wen ist das geschrieben? Die zweite Frage, wie lerne ich Gott dadurch kennen? Wie lerne ich den Herrn Jesus dadurch kennen? Welche Eigenschaften sagt mir das Wort von Gott, von dem Herrn Jesus? Denn nur in dem Anschauen seiner Person werden wir verändert werden. Uns verändert nicht so sehr, wie das Anschauen der Person und der Eigenschaften, der Charakterzüge Gottes und des Herrn Jesus. Und deswegen ist das Erste, nicht zuerst zu fragen, was hat mir das zu bedeuten? Weißt du, die letzte Frage brauchst du schon gar nicht mehr, wenn du richtig danach trachtest, Gott kennenzulernen. Wisst ihr, dann kommt das andere von alleine. Dann werden wir in sein Bild umgestaltet, sein Bild gleichgestaltet werden, wenn wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen, wenn wir uns mit Gott beschäftigen. Aber natürlich können wir dann auch fragen, als Drittes dann, was hat mir das jetzt ganz konkret in meiner Situation zu sagen? Aber das ist ganz wichtig, nicht zuerst, weil sonst verstehen wir die Schrift nicht. Dann lesen wir Dinge, die gar nicht an uns geschrieben sind. Und das war mein Problem, als ich mich bekehrt habe, da habe ich Dinge gelesen in den Psalmen, da habe ich gedacht, hä? Bis mir einer gesagt hat, Mensch, das ist doch gar nicht deine Zeit, ja? Wenn da von der Rache die ist, ja? Da habe ich gesehen, ja, von Rache, da habe ich gedacht, okay, da muss ich mich ja auch rächen, ja? Ja, nee, Moment, das ist ja eine andere Zeit. Ja.
Du hast es eigentlich gesagt, ich meine, es ist ziemlich an uns gerichtet, aber gerade Propheten sehen wir ja, wie Gott handelt, auch mit Menschen.
Ja.
Das können wir ja schon übertragen. Also du sagst ja gerade, wir lesen aus Gottes Wesen sein Handeln.
Genau. Super.
Wenn ich zum Beispiel sehe, dass Gott Israel erst richtet oder korrigiert durch Gericht und anschließend seiner wieder erbarmt, können wir es sicher auch auf uns beziehen.
Genau, also, absolut.
Das ist schon die Parallele.
Absolut. Das, genau so lesen wir dann die Bibel auch, dass wir immer wieder versuchen, das Wesen Gottes dadurch kennenzulernen. Wenn wir von der Rache lesen, dann sehen wir neutestamentlich, dass der Herr sagt, mein ist die Rache. Ja? Und wir leben in einer Zeit, wo wir haben, liebet eure Feinde. Ja? Wir haben eine andere Phase, aber das heißt trotzdem, dass Gott gerecht ist und Gott übersieht das nicht. Gott wird das, was uns, seinem Volk getan wird, wird er einmal gerade ziehen. Es kommt die Zeit, wo Gott diese Dinge gerade rücken wird. Ja? Aber das ist eben der Unterschied. Wir lernen etwas von dem Wesen Gottes, auf jeden Fall auch in diesen Schriften. Ja, und sehen, wir haben es nicht nur mit dem lebenden Vater zu tun, mit dem Papi, ja, sondern wir haben ihn auch als den gerechten und heiligen Gott. Wir haben einen Gott der Liebe und einen Gott des Lichtes. Beide Dinge sind wichtig. Also hier in unseren Prophezeiungen haben wir den Herrn Jesus einmal in Kapitel 2 als den Durchbrecher, so wird er da, einer, der die Macht hat, der als König, dem sich nichts widersetzen kann, kommen wird und alles gerade rücken wird. Wir haben den Herrn Jesus, das ist sehr interessant, da kommen wir gleich noch zu, das Schlagen des Richters auf die Wange. Also viele sind davon überzeugt, nicht alle Ausleger, dass es hier auch ein Bild auf den Herrn Jesus ist. Dann haben wir den Geburtsort in Kapitel 5, Vers 1 beschrieben, die künftige Herrschaft des Herrn Jesus in Kapitel 5, Vers 3 und folgende. Und dann in Kapitel 4, was wir schon gelesen haben, beziehungsweise in Jesaja gelesen hatten, so eben die Segnung des Volkes im Reich des Messias. Also wir haben wirklich deutliche Hinweise auch auf den Messias, auf den Herrn Jesus. Zentrale Bibelverse, einen haben wir schon genannt, in 7 Vers 18, wer ist ein Gott wie du? Und der zweite, glaube ich, sehr bekannte, jetzt habt ihr schon gesehen, ne? Welcher ist der noch ein bekannter Vers? Wer hat es noch nicht gesehen und weiß es trotzdem?
Vers 8.
Genau. Er hat dir kundgetan, o Mensch, was gut ist und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu wandeln mit deinem Gott. Ich glaube, dass das auch Dinge sind, die wir durchaus heute noch auf uns anwenden können. Ja, die Gliederung, vielleicht ist es euch auch schwer gefallen, da Ordnung reinzubringen. Also für mich war das immer so ein Auf und Ab, als ich das gelesen habe. Aber wenn man so mal die verschiedenen Scheinwerfer anmacht, dann sieht man doch, dass der Jesus in verschiedenen Arten und Weisen vor uns steht oder auch Gott vor uns steht. Nämlich einmal als der, der richtet, der Gericht übt. Das haben wir schon sehr früh in Kapitel 1, wo es heißt in Vers 3, 1 Vers 3, denn siehe, der Herr geht aus von seiner Stätte und kommt herab und schreitet einher auf den Höhen der Erde. Also er kommt als Richter und die Berge zerschmelzen unter ihm und die Täler spalten sich wie das Wachs vor dem Feuer, wie Wasser ausgegossen am Abhang. Das alles wegen der Übertretung Jakobs und wegen der Sünden des Hauses Israels. Also Gott übt Gericht, er kommt als Richter. Oder wir haben eine andere Stelle in Kapitel 4, glaube ich, da steht es von dem Richter Israels, da wird der Jesus als der Richter Israels dargestellt. Da haben wir ihn auch nochmal als Richter und im letzten Kapitel wird er auch nochmal als der Richter beschrieben. Und dann haben wir aber dagegen auch eine Stelle, dass der Herr Jesus uns als der vorgestellt wird, der sammelt, der eine Herde hat, der der Hirte ist der Herde. Wenn wir mal, und das schlagt ruhig mit auf, in Kapitel 2, Vers 12, da heißt es, sammeln werde ich dich, Jakob, ganz sammeln, versammeln, ja, versammeln werde ich den Überrest Israels. Ich werde ihn zusammenbringen wie die Schafe von Bosra, wie eine Herde inmitten ihrer Weide. Also das ist sehr schön, wie der Jesus hier uns als der Hirte vorgestellt wird. Oder auch in Kapitel 5, Vers 3, da heißt es, und er wird dastehen und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn. Also auch da wieder der Hirte. Oder in Kapitel 7, Vers 14, weide dein Volk mit deinem Stab, die Herde deines Erbteils. Also wir haben Gott, und das ist eben auch, wenn ihr den Propheten gelesen habt, dann gibt es immer wieder so diese Bewegung, diese Wellenbewegung. Wir haben einen weiten Bereich von Gericht und dann kommt wieder Gnade. Gericht und wieder Gnade. So haben wir das hier in den Kapiteln von 1 bis 2. Das fängt immer an, da müssen wir darauf achten. Gott gibt uns die Einleitung meistens im Wort Gottes selber, ja. In Kapitel 1, Vers 2 heißt es, hört, ihr Völker alle, Schaut in eure Bibeln. 1, Vers 2, hört ihr Völker alle. In Kapitel 3, Vers 1 haben wir die Botschaft, und ich sprach, hört doch ihr Häupter Jakobs und ihr Fürsten. Und in Kapitel 6, Vers 1 heißt es wieder, hört doch, was der Herr sagt. Also das, so kann man eigentlich den Propheten Micha in verschiedenen Botschaften aufteilen, in drei Botschaften. Und alle drei handeln immer wieder von einerseits von dem Gericht und auf der anderen Seite von der Gnade Gottes. Das werden wir auch noch sehen.
Ja, eine Frage. Ja? Du unterscheidest gerade zwischen Gericht und Gnade. Also eine ganz ontologische Frage, glaubst du, dass du das wirklich machen kann? Ich habe letztens Ezekiel 8 gelesen. Und da liest man ja, zeigt Gott in Ezekiel ja alles, was das von Israel geborgen macht, dass sie da die Gewürme anbeten und ich werde noch größeres Übel zeigen. Wenn man eigentlich drüber nachdenkt, finde ich, gerade wenn du guckst, wie schlimm das Volk Israel da abgekommen ist, kann man eigentlich sagen, dass das Gericht gerade die Gnade Gottes zeigt, weil Gott es nicht diesen Zustand lässt, sondern korrigiert durch das Gericht.
Naja, ich würde das jetzt nicht ablehnen, was du sagst, aber was ich hier sehe, ist, dass eine Zeit des Gerichtes kommt. Natürlich, das führt Gottes, wenn Gott im Gericht handelt, dann handelt er immer im Blick darauf, dass er segnen möchte.
Ja, genau, vielleicht. Dieser Aspekt, wir sagen Gericht und Gnade, das fühlt mich so an, Gott ist heilig und gerecht, wenn er Gericht ist, dann tut er die Liebe so ein bisschen
ja, ausklammern. Ja, genau, da gebe ich dir völlig recht. Genau.
Und das finde ich persönlich, ja. Sich das erkennt.
Genau, nein, da bin ich völlig bei dir. Das ist das, was wir nicht begreifen, ja, dass Gott zur gleichen Zeit gnädig ist. Gott ist nicht, wenn er Gericht übt, dann gerade mal nicht gnädig, ja, sondern er ist immer noch der gnädige Gott, und voller Barmherzigkeit, auch wenn er richtet. Und wenn der Herr Jesus sagt zu den Pharisäern, Otternbrut und Schlangengift, dann ist er trotzdem demütig. Ja? Das sind natürlich Dinge, die wir kaum beieinander bekommen, aber der Herr Jesus, der war der von Herzen Demütige und Sanftmütige. Und das passt durchaus zusammen. Also das würde ich nur unterstreichen. Okay, also das ist so von der Einteilung her, gehen wir jetzt in die Kapitel, in die einzelnen Kapitel rein. Ich kann natürlich jetzt wirklich nur da drüber fliegen, über die ganze Sache. In den Versen 1 bis 6 haben wir die Androhung des Gerichtes. Gerade haben wir schon etwas darüber gelesen, da kommt das Gericht. Warum kommt das Gericht hier? Weil das Haus Jakobs gesündigt hat. Es heißt in Vers 5, das alles wegen der Übertretung Jakobs und wegen der Sünden des Hauses Israel. Von wem geht die Übertretung Jakobs aus? Also Jakobs ist immer Israel. Ist es nicht Samaria? Obwohl das ist jetzt hier im Besonderen, das ist immer schwierig. Manchmal ist Jakob ganz Israel, manchmal ist es nur das Nordreich, also das ist manchmal nicht so ganz einfach. Aber hier wird es klar, von wem geht die Übertretung Jakobs aus? Ist es nicht Samaria? Das war die Hauptstadt des Nordreiches. Von wem die Höhen Judas? Das war das Südreich. Ist es nicht Jerusalem? Also das waren die Ballungszentren in der damaligen Zeit in Israel und von da aus ging die Ungerechtigkeit. Und so ist das auch heute in unserer Kultur. In den Großstädten gibt es am meisten Übertretung, Unmoral und diese ganzen Dinge. Die findet man oft auf den Dörfern nicht, aber in den Ballungszentren findet man die ganze Unmoral. Und so war das damals auch und wegen dieser Unmoral und wegen diesem, wir haben das in Vers 7, wegen den geschnitzten Bildern, wegen den Hurengeschenken, wegen den Götzenbildern, wegen dem Hurenlohn, deswegen sollte das Gericht Gottes kommen. Und es ist interessant, dass es hier geschnitzte Bilder sind und Götzenbilder sind und das ist mal die eine Seite und Hurengeschenke und Hurenlohn auf der anderen Seite. Und das sind genau diese zwei Sachen und jetzt sind wir bei der Praxis bei uns, das ist heute genau so. Wir haben auf der einen Seite den Götzendienst in unserem Leben zu tun und in der anderen Sache mit der moralischen und auch mit der sexuellen Unmoral, die da ist in unserem Volk. Und besonders da ist, nicht nur in unserem Volk, sondern auch ganz persönlich bei uns, wir haben damit zu kämpfen, wenn wir nur das Internet anmachen, müssen wir sehr vorsichtig sein, was wir da machen. Wir haben es so leicht wie möglich, in unmoralische Dinge zu fallen. Und damals war es eben auch in Israel so, dass eben diese Probleme sehr deutlich hervorgekommen sind. Ja? Einmal diese sexuelle Unmoral und auf der anderen Seite der Götzendienst. Und Götzendienst ist immer, wenn wir etwas anstelle Gottes in unserem Leben stellen. Wenn wir sagen, wir sind Kinder Gottes, ja, der Jesus ist mein Heiland, ja, ist er auch dein Herr? Das ist die große Frage. Sitzt der Herr auf dem Thron deines Lebens? Das ist die Frage. Wenn er da nicht sitzt, ja, dann weiß ich nicht, was ist denn da mit dir? Ja? Das ist doch Götzendienst. Dann sitzt dein Ich noch auf diesem Thron. Und das müssen wir immer wieder bekennen, dass wir und immer wieder dem Herrn diesen Platz geben als Herr in unserem Leben. Es heißt, glaube an den, das heißt in Apostelgeschichte 16 nicht, glaube an den Heiland und du wirst errettet werden. Es heißt da, glaube an den Herrn Jesus Christus. Da steht auch nicht, glaube an Jesus Christus oder glaube an Jesus. Ja? Glaube an den Herrn Jesus Christus. Es gehört dazu, wir werden nicht aus Werken gerechtfertigt. Keine unserer Werke kann uns rechtfertigen. Aber unsere Werke werden zeigen, ob wir den Herrn angenommen haben. Das ist der Punkt, ob wir den Herrn Jesus Christus angenommen haben. Und deshalb sind auch diese Dinge wichtig und sprechen die auch zu unseren Herzen. Was ist der Götzendienst in meinem und deinem Leben? In Vers 8, das ist sehr schön, das finden wir nochmal wiederholt, hinterher im Kapitel 7, die Bestürzung des Propheten wegen des Gerichtes. Der Prophet ist bestürzt, er sagt, darum will ich klagen und heulen, will entblößt und nackt umhergehen. Ich will eine Wehklage halten wie die Schakale und eine Trauer wie die Strauße. Wisst ihr, ein Prophet ist nicht nur einer, der rumdonnert, ja, sondern auch einer, der Mitgefühl hat, der verstehen kann, der sich eins macht, der sieht, dass wenn das Volk auf fremden Wegen geht, dass, Mensch, ich bin auch Teil von diesem Volk. Wir können nicht nur sagen als Christen, ja, das sind ja die große Christenheit. Nein, du gehörst auch zu der Christenheit dazu. Wir gehören zusammen, wir sitzen alle in einem Boot. Ja, wir müssen darüber Trauer empfinden, über diese Situation, über den Niedergang, der da ist. In den Versen 9 bis 16 wird dann, da könnte man jetzt eine ganze Stunde wahrscheinlich drüber machen, aber da werden verschiedene Orte aufgezählt und das sind immer Wortspiele. Im Griechischen, im Hebräischen kommt das sehr schön zum Ausdruck, zum Beispiel Bet Leafra oder Schafir oder Zaanan. Das hat bestimmte Bedeutungen, nämlich zum Beispiel Bet Leafra heißt Haus des Staubes oder wir würden heute sagen Aschenhausen oder sowas. Ja? Und in Aschenhausen, da wälzte man sich im Staub. Ja? Oder in Schafir, das heißt eigentlich Schönstadt. Ja? Und da wird man zur schimpflichen Blöße werden. Oder Zaanan heißt Auszug und da heißt es hier im Wort Gottes, dass sie nicht ausgezogen sind. Ja, oder na, so könnte man jetzt durchgehen. Das könnt ihr mal selber studieren, was diese Bedeutung des Wortes sind. Im Übrigen mal eben eine kleine Werbung zwischendurch. Von Andreas Steinmeister gibt es dieses Buch über Micha. Wer ist ein Gott wie du? Auch im Daniel Verlag erschienen. Ist eine tolle Hilfe, um das besser kennenzulernen. Man kann auch, wer lieber Vorträge hört, im Internet nach Roger Libby suchen, da ist dann auch wichtige Dinge drin. Aber so ein Buch ist natürlich ein bisschen umfangreicher. Vers 16 heißt dann, ja, das ist interessant, mache dich kahl und schere dich um die Kinder deiner Wonne willen, mache deine Glatze breit wie die des Geiers, denn sie sind von dir weggeführt. Das sind immer so Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen, dann sagt man, wieso steht so ein Wort hier in der Bibel drin? Ja, was soll ich damit anfangen? Aber wenn wir sehen, dass hier es heißt, mache dich kahl und schere dich, dann muss man halt wissen, dass wenn man die... Müssen wir eine Pause machen? Bitte? Jetzt schon? Ein Viertel nach? Der hat gesagt, ein Viertel vor eins.
Ja, du hast noch Zeit. Du hast noch
Zeit. Ach so, geliefert. Wir sind bei Kapitel 1. Also wir haben dieses Kahlscheren, das muss man schon auch mal wissen, vielleicht wenn ihr schon mal, ihr guckt ja kein Fernsehen und auch keine Videofilme, das macht ihr ja alles nicht. Aber wenn ihr das machen würdet mal, so alte Filme gucken würdet, dann würdet ihr da drin sehen, dass manchmal die Frauen, die ihr wisst ja, dass die Haare der Frau, die sind ihr zur Ehre gegeben. Also das ist ein Zeichen der Ehre. Ja? Und wenn man die Haare abschneidet, dann ist es ein Zeichen der Schande. Ja? Und das sieht man auch in solchen Filmen, wenn bei den Frauen etwas Schlimmes passiert ist im Leben, der Ehemann gestorben war oder sowas, dann hatten die sich die Haare abgeschnitten. Früher habe ich mich immer gefragt, warum haben die sowas gemacht? Ja? Bis man verstand, das war ein Zeichen damals, dass man in Schande war oder dass man in Trauer war, dass eine Unehre passiert ist, dass irgendwas Schlimmes passiert sein musste. Und wenn man das so ein bisschen weiß, dann kann man das hier auch gut verstehen. Mache deine Glatze breit wie die des Geiers. Ne? Ihr wisst, der Geier, der hat keine Haare auf dem Kopf. Das ist auch ganz normal, weil wenn der in diesem komischen Aas da drin rum macht, ja, dann würden ja die ganzen Haare zerkleben. Ja? Also deswegen hat der eine Glatze. Ja? Und deswegen heißt es hier die des Geiers. Also hier für uns im Bilde müssen wir eben sehen, dass es ein Zeichen der Hoffnungslosigkeit und der Schande damals war, der Unehre war, wie das Volk Gottes sich verhalten hatte. Kommen wir zu Kapitel 2. In Kapitel 2, da haben wir es, ist wieder das gleiche Prinzip. Wir haben hier 11 Verse lang, haben wir wieder Dinge, wo die sehr negativ sind, wo die Sünden des Volkes beschrieben werden, wo die Folgen der Sünde beschrieben werden. Und dann ab Vers 12 haben wir auf einmal, also das ist wirklich wie unangekündigt, ja, wird auf einmal etwas Positives dargestellt. Obwohl das Volk so in Sünden gefallen war, wo sie unter diesen Folgen der Sünden litten, sagt Gott aber dann, wie aus dem Nichts sammeln werde ich dich, Jakob, ganz sammeln, versammeln, ja, versammeln werde ich dich, den Überrest. Ja? Da fragt man sich, was ist das denn? Ja? Das Volk verhält sich so, ist so in Sünde und Gott sagt, ich will dich versammeln. Ja, das ist auf der einen Seite diese Negative, dieses Gericht und auf der anderen Seite kommt aber dann die Gnade Gottes, wird sehr schön dargestellt. Also erst sind es die Sünden des Volkes, Böses entsteht in den Gedanken, habe ich mir dazu geschrieben. Da heißt es nämlich in Vers 1, wehe denen, die Unheil ersinnen und Böses vorbereiten auf ihrem Lager. Also während sie schlafen, ja, also abends im Bett überlegen wir uns, dass wir morgens Böses anstellen können. Beim Morgenlicht führen sie es aus, weil es in der Macht ihrer Hand steht. Und das ist auch wichtig für uns, dass wir wahrnehmen, dass wir in Matthäus 15 den Vers haben, denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerung. Das beginnt in unserem Herzen. Das beginnt nicht erst dann, wenn wir da drin gefallen sind, sondern das beginnt in unserem Herzen, in unseren Gedanken. Und damals war das auch so, sie ersonnen sich Dinge auf ihren Lagern und haben dann, es stand in der Macht, das dann auch in die Tat umzusetzen. Viele Dinge setzen wir ja nicht in die Tat um, weil wir nicht die Möglichkeit dazu haben. Wir würden es aber vielleicht tun, wenn wir die Möglichkeit hätten. Die hatten damals die Möglichkeit gehabt. Und für uns gilt die Botschaft auch heute noch aus 2. Korinther 10. Und jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Ja, dass wir auch uns klar darüber werden, was haben wir für eine Verantwortung mit unseren Gedanken. Was denken wir? Was denkst du, wenn du alleine bist? Wenn du joggst, wenn du Hausarbeit machst, wo du nicht nachdenken musst, wenn du spülst oder, gut, gibt es heute nicht mehr, bügelst, ja, oder was auch immer, ja, wo man einfach mal zur Ruhe kommen kann. Denkst du dann über Dinge, über den Herrn nach, über Gott nach, über Dinge, über die Gemeinde nach, bringst du Dinge vor Gott? Worüber denkst du nach? Oder denkst du über, hast du unreine Gedanken? Die werden wir ja auch nicht los, aber wir können uns bemühen, uns dessen klar zu werden und jeden Gedanken, wenn der dann kommt, unter den Gehorsam des Christus zu geben. Damals war es so, dass Habgier und Gewalttat, also das ist etwas. Gerade hatten wir die geschnitzten Bilder und wir hatten die sexuelle Unmoral und hier geht es aber um Habgier und Gewalttat. Auf das kann man heute doch vielfach in vielen Ländern sehen. Wir können froh sein, dass wir zumindest die Gewalttat doch weitgehend verschont sind in unseren Ländern. Aber von der Habgier, ja, da können wir auch in unseren Ländern natürlich etwas von erzählen. Die Folgen der Sünde sind dann in den Versen 3 bis 5 zu finden. Das Schlimme finde ich eigentlich, dass es dann endet mit dem in Vers 5, darum wirst du niemand haben, der in der Versammlung des Herrn die Messschnur wirft, um ein Los zu bestimmen. Also das ist dann etwas, wo keiner mehr da ist, der irgendwie noch unterscheiden kann, der einem noch weiterhelfen kann in geistlichen Dingen, wenn wir uns der Unmoral, des Götzendienstes, der Habgier, der Gewalttat hingeben und sei es auch nur die Gewalttat in Worten, dass wir einander nicht buchstäblich erschlagen, sondern mit Worten erschlagen, dann müssen wir damit rechnen, mit den Folgen, dass keiner mehr da ist, der uns das austeilen kann, was Gott eigentlich für uns vorgesehen hat. Und auch heute sind diese Leute, die uns wirklich noch das, was Gott für uns, unser Erbteil ist in den Himmel. Wir sind Himmelsbürger. Wer kennt denn heute noch das Erbteil, was wir im Himmel haben? Wir kennen alle unsere irdischen Segnungen, aber wer kennt denn noch die himmlischen Segnungen? Wir sind gesegnet mit jeder Segnung in den wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Das sind nicht unsere irdischen Freuden. Das sind Dinge, die wir an dem Herrn Jesus finden. Das sind Dinge, die wir oben finden, die wir beim Herrn finden. Und da ist unser Segen. Wer teilt uns das heute noch aus? Gibt es noch Leute, die das austeilen können? Oder sind wir eben auch so selbstsüchtig geworden, voller Habgier, dass wir nur noch an uns selber denken und überhaupt nicht mehr daran denken, was Gott uns eigentlich schenken wollte? Das ist Kapitel 2 und dann haben wir noch ein Kapitel, ja, immer noch Kapitel 2, die Verse 6 bis 11, da werden die Kennzeichen von falschen Propheten wiedergegeben. Das ist immer das Typische, wenn falsche Propheten kommen. Sünden dürfen nicht mehr angesprochen werden. Ne? Da heißt es, weissage nicht, weissagen sie. Weissagt man nicht jenen, so wird die Schmach nicht weichen. Also die sagen, pass auf, Micha, hör auf. Ne? Also andere Propheten weissagen, weissage nicht. Ja? Also erzähl uns nicht immer von solchen bösen Dingen, die wollen wir nicht hören. Sie reden den Leuten nach dem Mund. Wenn ein Mann da ist, der dem Wind nachgeht und betrügerisch lügt, ich will dir weissagen, von Wein, von starkem Getränk, der wird ein Prophet des Volkes genannt werden. Der wird ein Prophet des Volkes genannt werden. Ne? Man bedient die fleischlichen Lüste der Leute. So ist das heute auch. Ja? Können wir in der Christenheit überall sehen. Ja? Da gibt es ganz viele Leute, die einfach den Leuten etwas erzählen, was ihnen in den Ohren kitzelt. Ja? Was so meine fleischlichen Dinge und Lüste befriedigt, aber niemals was mit geistlichen Dingen zu tun hat. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen können. Das ist unsere Zeit. Das ist Endzeit. Es gibt auch in unserer Zeit diese Not, dass manche es nicht mehr ertragen können, wenn sie mal gesunde Lehre hören. Weissage nicht, sagen dann andere. Davon wollen wir nichts hören. Wir wollen unsere eigenen Lehrer haben, die nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Ich habe oft festgestellt in meinem Leben, dass was mir so ganz schnell so zusagt, das war oft das Verkehrte. Wenn ich dann das zweite Mal drüber nachgedacht habe, habe ich gesagt, okay, das war doch nicht das Geistliche gewesen. Aber wir sind so gestrickt, dass wir sofort ab, wir hören das Erstbeste und fahren darauf ab. Und das ist oft nicht das, das ist oft das, was in den Ohren kitzelt, aber nicht das, was gesunde Lehre ist. Der Gottesfürchtige findet an diesem Ort keine Ruhe, so finden wir das auch hier in dem zweiten Kapitel. Macht euch auf, zieht hin. Und dann Vers 10. Denn dieses Land ist der Ruheort nicht. Wisst ihr, das war auch dem Timotheus gesagt worden, der sagte, da wo Ungerechtigkeit ist, Timotheus, das ist nicht dein Ruheort, das ist nicht dein Platz. Steh ab von der Ungerechtigkeit, wird dem Timotheus gesagt, in Kapitel 2, Vers 2. Und da wird gesagt, dass er sich von den Gefäßen der Unehre zu trennen hat. Also wenn es da welche gibt, auch in unserer Zeit, solche, die Dinge lehren, die dem gesunden Glauben widersprechen, die unseren den Glauben etlicher zerstören, so heißt es dort in 2. Timotheus 2, dann sollte der Timotheus sagen, hier ist mein Ruheort nicht. Dann muss man sich distanzieren von den Gefäßen der Unehre. Auch das gilt heute immer noch. Ja, was ist ein wahrer Prophet? Das finden wir, das könnt ihr euch mal zu Hause nachstudieren in 1. Mose 20, Vers 7. Das lasse ich jetzt mal weg, aber das ist sehr nützlich, eigentlich sich damit mal auseinanderzusetzen. Einen Punkt hatte ich schon gesagt, wie mit Johannes dem Täufer. Ein wahrer Prophet ist einer, der die Stimme eines anderen hört. So, und dann haben wir die Verse 12 bis 13, die hatten wir schon. Das ist dann wieder der Ausblick, die Gnade. Obwohl so viel Sünde da war, ist Gott aber jemand, der das Volk zu einem Segen führt. Ein Gericht sollte immer zu etwas führen, zu einem Segen führen. Ein Gericht soll nicht das letzte Wort haben bei Gott. Das finden wir in den Propheten übrigens immer wieder. Kapitel 3. Die Verse 1 bis 4, jetzt fängt ein neuer Abschnitt an. Wieder hört ihr Völker alle, das war Kapitel 1, Vers 2, und jetzt heißt es, hört doch ihr Häupter Jakobs und ihr Fürsten. Hört doch. Die Frage ist, was sollten sie eigentlich hören? Wofür waren denn die Häupter Jakobs da? Und in Nehemia 8 heißt es, einmal in Vers 13, und am zweiten Tag versammelten sich die Häupter der Väter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten zu Esra, dem Schriftgelehrten, und zwar, um aufmerksam auf das Wort des Gesetzes zu hören. Das war das, wozu die Häupter nötig waren. Und wenn sie gut ihre Hauptschaft ausüben, die Regierung ausführen sollten, dann waren das solche, die geprägt waren durch das Gesetz, durch das Wort Gottes. Dazu waren sie gegeben worden. Und sie sind aufgefordert, so wie es auch im Hebräer 12 steht, seht zu, dass ihr den nicht abweist, der redet. Wenn Gott redet, wenn er sagt, hört, dann sollen wir solche sein, dass wir die Sprache Gottes auch zu unseren Herzen durchdringen lassen und den nicht abweisen, der redet. Na, in den Sendschreiben, in der Offenbarung, da gibt es ja diese 7 Sendschreiben an die Gemeinden in Kleinasien, und da heißt, jedes dieser Sendschreiben endet mit den Worten, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. In den Versen 2 bis 3 finden wir dann wieder etwas von diesem Egoismus, von dem, dass die Häupter nicht mehr dem Volk was übrig gelassen hat. Also bis auf die Knochen wurden sie quasi hier ausgenutzt. Ja, es wurde nichts mehr übrig gelassen, woran man irgendwie Nahrung finden konnte. Also eine ganz schwere Zeit, wo die eigentlich die Verantwortung haben, diese Verantwortung nicht in der rechten Weise ausgeübt haben. Und diese Dinge rufen dann natürlich, wie in Vers 4 dann zum Ausdruck kommt, das Gericht hervor. Dann werden sie zu dem Herrn schreien und er wird ihnen nicht antworten. Und er wird sein Angesicht vor ihnen verbergen zu jener Zeit, ebenso wie sie ihre Handlungen böse gemacht haben. Das ist wirklich ein Gericht Gottes, wenn Gott nicht mehr hört. Wenn Leute schreien und Gott nicht hört. Wie schrecklich muss das sein? Und das, warum das Ganze? Wegen der sozialen Ungerechtigkeit. Und da ist auch das heute in unserem Land genauso schlimm. Gott sieht das, wenn Regierungen da sind, wenn Häupter da sind, die nicht gerecht regieren. Und Gott hat die Armen im Sinn, die nicht so viel haben. Auch heute geht das nicht an Gottes Auge vorbei, dass es soziale Ungerechtigkeit auch in unserem Land gibt. Da können wir durchaus auch was von lernen. In den Versen 5 bis 12 haben wir dann zusätzlich noch wieder Anklage gegen die Propheten und Priester. Da wird der Faden aus Kapitel 2 im Prinzip wieder aufgenommen. Da heißt es, die mit ihren Zähnen beißen und Frieden rufen. Ja, das ist einfach mit gemeint, gib mir was zu essen und dann sage ich dir Frieden. Ja? Das ist Propheten, die gekauft sind, die sagen einfach, Hauptsache ich habe irgendwie mein Gehalt. Und dann ist alles gut, dann verkünde ich dir alles, was du willst. Ja? So wie das in 1. Thessalonicher 5, Vers 3, da heißt es auch mal, dass in der Endzeit eine Zeit kommen wird, da werden sie sagen Frieden und Sicherheit. Sie werden sagen Frieden und Sicherheit. Das muss nicht durchaus Frieden und Sicherheit sein. Sie sagen das, ja, aber das muss gar nicht sein, dass dann Frieden und Sicherheit da ist. Ja? Vielleicht ist es so, aber vielleicht auch nicht. Sie sagen das. Ja? Und wer ihnen nichts ins Maul gibt, ja, es war nur noch ein Geschäft. Und vorsichtig heutzutage, wenn man aus dem Christentum ein Geschäft macht, ja, da bin ich immer sehr vorsichtig, wenn man aus dem Christentum ein Geschäft macht. Das ist sehr gefährlich. Ich möchte nicht sagen, dass man keine Bücher verkaufen darf, aber ich möchte nicht in der Haut von solchen sein, die mit dem Christentum irgendwie Gewinne machen. Ja? In der Haut möchte ich nicht sein. Ich habe manchen Dienst auch im Internet und wir haben immer dafür gesorgt, dass wir gesagt haben, wir wollen, die Versuchung ist groß. Die Versuchung ist groß. Wenn du tausende von Klicks hast, ja, pro Tag, ja, zu sagen, ach, da müssen wir einfach ein paar Werbungen schalten und das machen und so weiter, ja, da könnte man richtig Geld verdienen und so weiter, ja. Aber vorsichtig mit diesen Dingen. Ich persönlich sage, ich vertraue mir da selber nicht. Ja? Wenn man mal in so einen Strudel reinkommt, andere können das vielleicht, ja, aber zumindest vorsichtig mit Geschäften, die man macht im frommen Bereich. Ja, dann haben wir noch die Gerichtsandrohung für die Propheten. Ja? Jakobus 3, Vers 1 sagt auch, seid nicht viele Lehrer. Ja, auch ganz wichtig, denn sie haben ein schwereres Gericht zu erwarten. Aber dann kommt wieder was Positives. Der wahre Prophet deckt Ungerechtigkeit auf. So ist das hier eben mit dem Micha, der ein wahrer Prophet war. Und das heißt, ich hingegen, ich bin mit Kraft erfüllt durch den Geist des Herrn und mit Recht und Stärke, um Jakob seine Übertretungen kundzutun und Israel seine Sünde. Diese Leute sind nicht beliebt, ja? Die kundtun, was noch Sünde ist. Ja? Darauf müssen wir achten, wenn Leute noch da sind, die noch was anprangern, die noch mal etwas sagen. Ja? Das sind viel eher die Propheten, die immer nur euch nach dem Munde reden. Ja? Das muss wehtun manchmal. Dann sind das Propheten. Aber mal ganz ehrlich, Propheten, das müssen wir doch mal sagen, auch wenn die Zeit mir wegrennt, wie ich das sehe, ist mir egal. Aber es darf nicht sein, dass Propheten nur immer von Sünde reden. Ja? Dann ist auch was faul. Schlag mal bitte mit auf 1. Korinther 14. Und da geht es ums Weissagen. Das ist das gleiche Prophet, im Griechischen ist das Prophetia. Da geht es um den prophetischen Dienst. In 1. Korinther 14, Vers 3. Wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Ein wahrer Prophet ist eben auch einer, der tröstet, der immer die Abweichenden aufweckt und die den Überrest stärkt. Das sind zwei Dinge. Deswegen finden wir auch dieses Auf und Ab hier in den Propheten. Gott stärkt immer das, was noch möchte, noch den guten Weg gehen möchte und weckt die anderen auf. Das ist das, was ein Prophet Gottes zu tun hat. Jetzt kommen wir zum Kapitel 4. Da möchte ich eigentlich nur zu sagen, also das können wir vielleicht doch mal, das haben wir gerade eigentlich schon gelesen beim Wim. Und Kapitel 4, Vers 1, und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen auf dem Gipfel der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und Völker werden zu ihm strömen und viele Nationen werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Und dann heißt es am Ende, oder nicht am Ende, sondern hier in Vers 3, und er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen mächtigen Nationen bis in die Ferne. Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Das ist schon sehr interessant hier. Ich habe das Bild mal, wer weiß, wo das ist? Also ja, schade. Also das ist die Skulptur beim UNO-Hauptgebäude in New York. Ja, das ist ein Geschenk gewesen von der Sowjetunion 1959. Und die UNO ist ja eigentlich für diesen Weltfrieden, für die Sicherung des Weltfriedens bekannt. Und man hat dort dieses Gemälde von eben diese Skulptur, wo gezeigt wird, wie die Schwerter zu Pflugscharen geschmiedet werden sollen. Und das ist, die UNO wird es nicht schaffen. Ja. Wenn wir von dem Weltfrieden, ja, ich meine, bei Weltfrieden muss ich immer an die wie heißen diese diese Miss Germany und die sagen ja dann am Ende immer Weltfrieden, ja. Wenn gar nichts mehr geht, dann heißt es nur noch Weltfrieden. Wofür stehen Sie ein, Weltfrieden? Ja? Aber da sind wir zu früh. Weltfrieden würde es erst geben, wenn der Herr Jesus kommen wird, wenn er erscheinen wird, dann wird es wirklich Frieden geben. Vorher wird es keinen Frieden geben. Das ist nur die gleiche Stelle. Ah, jetzt, ich wollte euch, ja, habe ich versprochen. Ja gut, bei mir sieht das ganz anders aus. So schief. Bei mir ist es so genau umgekehrt. Ah nee, das nee, ist schon schön.
Ich war jetzt schief, ja. Irgendwie sieht es so blöd aus.
Das Wort ist, weil das die gleiche Stelle ist, dazu wollte ich noch was sagen. Es ist ja die gleiche Stelle wie in Jesaja gewesen. Hier in Jesaja steht das Wort, dass Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hatte. Das ist schon ein Indiz dafür, dass er das gesehen hatte und er das Wort wirklich so von Gott bekommen hat. Denn in Micha finden wir dieses Wort nicht. Ja? Das ist zumindest mal ein Indiz dafür, dass Micha das durchaus auch von Jesaja gehabt haben konnte. Okay, gehen wir weiter. Wandeln im Namen unseres Gottes. Das ist hier eine gewisse Schwierigkeit, die wir haben. Da will ich jetzt aber nicht drauf eingehen, das ist mir jetzt zu viel, weil wir haben noch ein paar Kapitel. Der Richter Israels wird geschlagen. Das ist noch eine interessante Sache, dass wir hier in Kapitel 4 am Ende haben, dass nun dränge dich zusammen, Tochter des Gedränges. Man hat eine Belagerung gegen uns gerichtet, mit dem Stab schlagen sie den Richter Israels auf die Wange. Und da haben natürlich viele darüber nachgedacht, Mensch, das ist ja wie beim Herrn Jesus in Matthäus 26, dann spielen sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten, einige schlugen ihm ins Angesicht. Und dafür spricht, dass es hier wirklich um den geht, der König ist, der wird auch vorher so beschrieben, als der König und der Durchbrecher beschrieben. Und das ist eigentlich so schade, weil es geht eigentlich dann direkt weiter in Kapitel 5, Vers 1. Wir denken, jetzt ist das Kapitel 4 ja erstmal zu Ende. Aber diese Kapiteleinteilung ist ja völlig wahllos. Ja? Und hier hilft sie eigentlich nicht, sondern schadet sie eher, weil jetzt mit dem neuen Kapitel heißt es dann, und du Bethlehem Ephrat, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit und von den Tagen der Ewigkeit her. Ja, das ist, finde ich, großartig. Ja? Wenn wir das hier mal wahrnehmen, dass wir auf der einen Seite den Richter Israels, den man auf die Wange geschlagen hat oder ins Gesicht geschlagen hat, das ist der, der von Urzeit her war, der einmal kommen sollte aus Bethlehem, der einmal der Herrscher sein sollte über Israel. Das ist der Richter, den man auf die Wange geschlagen hat. Das finde ich einen sehr interessanten Zusammenhang und das spricht, finde ich, davon, dass wir diese beiden Bibelstellen durchaus miteinander verbinden sollten. In Matthäus 2, Vers 5, da sagen die Schriftgelehrten, da zitieren die aus dem Propheten Micha, und hier heißt es ja, wenn wir mal gucken, in 5, Vers 1, und du Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden zu sein. Und hier finden wir, und du Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die Geringste. Das hat mir immer Mühe gemacht. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, habe ich gedacht, das stimmt doch gar nicht. Ja, können die nicht mal richtig zitieren. Auf der einen Seite heißt es, du, das ist zu klein. Und auf hier sagt, du bist bei weitem nicht zu klein und zu gering. Aber das ist eben, da lernen wir was Inspiration ist. Das haben wir letztes Jahr auch bei Joel schon gesehen. Die Zitate in Apostelgeschichte 2, das war anders als das, was in Joel stand. Und der Heilige Geist nimmt sich die Freiheit, jetzt zu sagen, im Neuen Testament zu sagen, ja, im Alten Testament steht, du bist zu klein. Aber wenn wir es richtig bedenken, aus der göttlichen Perspektive sehen, bist du bei weitem nicht zu klein. Bist du bei weitem nicht das Geringste. Ja, also so kann man diese Stelle beschreiben. Dann heißt es auch ein schwierigeres Wort, bis zur Zeit, da eine Gebärende geboren hat. So heißt es hier in Vers 2. Und das ist die Zeit, wenn, was der Wim hatte mit der Drangsalzzeit, in dieser Drangsalzzeit wird ein neues Volk geboren werden. Wir finden in Matthäus 24 den Anfang der Wehen. Und das ist sehr interessant, wenn wir die Anfang der Wehen haben, was sind die Wehen? Am Ende kommt ein Kind, ja. Am Ende kommt eine neue Geburt, nämlich die neue Geburt eines neuen Volkes Israel. Da wird das Israel vorbereitet, um dann gläubig ins tausendjährige Reich zu gehen. Und so ist das hier gemeint, bis zur Zeit, da eine Gebärende geboren hat, dass der Überrest aus Israel geboren werden kann. Und dieser wird Friede sein. So ist auch wieder hier der Jesus, der Friedefürst natürlich, der durch das Kreuz Frieden gemacht hat, so finden wir es im Kolosserbrief, der gesagt hat, meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch. Also das ist sehr schön, hier wirklich in Kapitel 5 den Herrn Jesus zu sehen. Israel wird dann zum Segen der Völker sein, das finden wir in den Versen 6 bis 8. Und das Land Israel wird dann gereinigt werden. Das haben wir dann, das ist dann die Aufgabe im tausendjährigen Reich, dass dann das Land von all diesem Mist und Unrat eben auch gereinigt wird. Also hier haben wir deutlich die Prophetie. Wir haben die Prophetie von der Zeit an, wo der Richter Israels mit geschlagen worden ist, wie er sogar geboren worden ist erst einmal, dann geschlagen worden ist und dann irgendwann als Herrscher auch über Israel regieren wird. Und das ist noch Zukunft. Also hier sehen wir wirklich eine Zeitspanne von mal mindestens 2000 Jahren. Jetzt haben wir das Kapitel 6, da haben wir, wie Gott einen Rechtsstreit hat mit Israel. Und diesen Rechtsstreit, da erwähnt Gott, also Gott setzt sich hier quasi auf die Anklagebank. Er sagt, also er steht nicht als Richter da, sondern er sagt uns hier, hört ihr Berge den Rechtsstreit des Herrn in Vers 2 und ihr Unwandelbaren, ihr Grundfesten der Erde. Denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit seinem Volk und mit Israel wird er rechten. Mein Volk, sagt Gott, was habe ich dir getan? Also er setzt sich jetzt auf die Anklagebank und fragt, ja, was habe ich denn getan? Ja? Und Gott fragt, was werft ihr mir eigentlich vor? Werft ihr mir vor, dass ich euch aus dem Haus der Knechtschaft in Ägypten rausgeholt habe? Wollt ihr mir das vorwerfen? Werft ihr mir vor, dass ich euch versorgt habe in der Wüste? Werft ihr mir wirklich vor, dass ich euch bewahrt habe vor den Mächten der Finsternis? Werft ihr mir wirklich vor, dass ich euch, als ihr dann durch die Wüste gezogen seid, am Jordan stand, als ich euch durch den Jordan trockenen Fußes durchgebracht habe, euch ins Land geworfen, werft ihr mir das vor? So steht Gott hier und hat einen Rechtsstreit mit seinem Volk. Und so kann das auch in unserem Leben mal sein, dass wir uns von Gott abgewandt haben und dass wir dann diese Stimme hören. Und diese Stimme hören sollen. Werft ihr mir das wirklich vor, dass ich dich gerettet habe, dass du mein Kind bist, dass ich den Herrn Jesus gesandt habe, dass ich meinen geliebten Sohn gesandt habe? Wirfst du mir das wirklich vor? Erinnere dich daran, was ich dir geschenkt habe. Und wir brauchen das in unseren schwierigen Zeiten, da müssen wir daran erinnert werden, was Gott für uns getan hat. Das ist das, was wir praktisch daraus lernen können. Wir lernen in Vers 6 und 7, dass Gott keine äußere Form will. Da könnte ich jetzt mehr zu sagen, da gibt es nämlich unterschiedliche Auslegungen drüber, sind alle nicht so schlecht. Könnt ihr euch selber mal durchstudieren. Und dann kommt dieser schöne, Vers, der zentrale Vers eigentlich in dem Propheten Micha, Kennzeichen eines Wandelns mit Gott. Er soll Recht üben, man soll Güte lieben und demütig wandeln. Das sind diese drei Dinge, die Gott will. Er möchte keine äußere Form, sondern er möchte, dass wir Recht üben, Güte lieben und demütig wandeln mit unserem Gott. Und wenn wir Recht üben sollen, wenn ein Richter Recht üben will, was muss er dann tun? Was muss ein Richter tun, wenn er Recht üben will?
Das Recht studieren.
Genau. Was Recht ist. So ist es. Wenn ein Richter oder auch ein Rechtsanwalt, wenn er das Recht nicht studiert hat, kann er nicht Recht üben. Und wenn wir das Wort Gottes nicht studieren, dann können wir nicht Recht üben. Wir können nicht das Recht üben, wenn wir und nicht gerecht sein, wenn wir das Wort Gottes nicht kennen. Dann werden wir unsere eigene Gerechtigkeit aufbauen. Nach unseren eigenen Wünschen, nach unseren eigenen Gedanken. Wir müssen das Recht kennen. Und das Recht finden wir in der Bibel. Und dann wird uns das dahin führen, dass wir in der rechten Weise auch Güte üben. Dass wir irgendwie diese Spannung, die zwischen dieser Gerechtigkeit und Heiligkeit und Liebe und Barmherzigkeit, diese Spannung, die wir alle empfinden, dass wir das in Ausgewogenheit, dass wir Gnade und Wahrheit nicht als, das, ne, wie wir das so eben gesagt haben, dass beides zusammengehört, dass Gericht und Gnade irgendwie zusammengehören. Ja, das müssen wir lernen, und das können wir nur lernen, wenn wir das Recht kennen, wenn wir das, die Gebote kennen. Und dann sollte uns das dazu führen, dass wir demütig wandeln mit unserem Gott. Und dann werden noch die Sünden und deren Folgen beschrieben. Ach so, das hatte ich jetzt noch vergessen, ja, mit der Vergangenheit. Das wollte ich da eigentlich machen. Ja. Wenn Gott uns erinnert, dann gibt es hier ein schönes Wort. Diejenigen, die sich nicht an die Vergangenheit erinnern, sind dazu verurteilt, sie zu wiederholen. Ja, so ist das immer. Das, was wir aus der Geschichte lernen, ist, dass wir nichts davon lernen. So. Kapitel 7, da kommen wir dann auch zum Ende. Ich habe ja noch 2 Minuten. Habe Gas gegeben, oder? Habe ich noch eine eigentlich? Oh, je, je. Naja. Das war nur dazu. Bitte?
Wir machen das nachher noch.
Ja. Habt ihr das warm gehalten?
Ja, ich hoffe nicht, ich werde das warm gehalten. Ja.
Wie hoffentlich wird das gar? Habt ihr da was runtergelegt?
Ja.
Ja? Ah ja, gut, dann ist ja gut. Okay. Gut, jetzt, wie gesagt, wir sind aber auch, das jetzt nur sieht mehr aus, als es ist. Ich wollte das schon nur zusammenfassend hier sagen. Also die Verse 1 bis 6 ist dann nochmal eine Klage über den Zustand des Volkes. Und das ist schon auch sehr interessant, weil das sich zu fragen, wer spricht hier eigentlich? Ja, man kriegt das oft gar nicht so richtig zugeordnet. Das heißt hier, wehe mir. Also wenn der Prophet jetzt spricht, der sagt jetzt also, wehe mir, also Micha, denn mir ergeht es wie bei der Obstlese, wie bei der Nachlese der Weinernte, keine Traube zu essen. Keine Frühfeige, die meine Seele begehrt. Der Gütige ist aus dem Land verschwunden und da ist kein Rechtschaffender unter den Menschen. Allesamt lauern sie auf Blut, sie jagen jeder seinen Bruder mit dem Netz. Nach dem Bösen sind beide Hände gerichtet, um es auszuführen. Der Fürst fordert und der Richter richtet gegen Entgelt. Und der Große spricht die Gier seiner Seele aus und die Flechten und sie flechten es ineinander. Der Beste unter ihnen ist wie ein Dornstrauch und der Rechtschaffenste schlimmer als eine Dornhecke. Der Tag deiner Wächter, deine Heimsuchung ist gekommen. Dann wird ihre Verwirrung da sein. Traut nicht dem Genossen, verlasst euch nicht auf die Vertrauten, verwahre die Pforten deines Mundes vor der, die in deinem Schoß liegt. Denn der Sohn verachtet den Vater, die Tochter lehnt sich auf gegen die Mutter und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Des Mannes Feinde sind seine Hausgenossen. Also eine schreckliche Zeit. Und hier, Micha sagt, wehe mir. Ja? Auch hier spricht er quasi wieder, er hat vielleicht diesen Überrest, die wirklich noch treuen waren, und sagt, Mensch, wenn wir das überdenken, wehe mir. Ja, er macht sich hier wieder eins mit dem Volk Israel. Und das finde ich sehr schön bei dem Micha. Und der Herr Jesus sagt einmal in Matthäus 21, dass er auch mal einen Feigenbaum hatte. Und da hat er Früchte dran gesucht, Frühfeigen dran gesucht. Und er hat sie nicht gefunden. Er hat nur Blätter gesehen. Und der Herr musste diesen Feigenbaum verfluchen. Also das ist eine sehr ernste Sprache, die hier gesprochen wird. Also den Gottesfürchtigen und Gütigen suchte man in der Zeit vergeblich. Nicht mal in der Familie hatte man mehr Vertrauen zueinander. Ja. Mögen wir davor bewahrt bleiben. Ich kenne da ein bisschen was von. Wir haben ein bisschen Probleme auch, wenn man so aus der Welt zum Glauben kommt und nicht alle gläubig sind in der Familie, gibt das manchmal auch ein paar Probleme. Ja. Und das ist sehr betrübend und kann einen wirklich fertig machen, wenn man in der eigenen Familie keinen Frieden hat mit allen. Aber wie schlimm muss das sein in dieser Zeit dann? Ja, der Micha macht sich dann eins mit dem Volk. Ein Prophet steht eben nicht über den Dingen. Und dann haben wir den Ausblick auf einen zukünftigen Tag, jetzt wieder eben das Schöne, auf einer Seite das Traurige und dann aber wieder diesen Ausblick auf den zukünftigen Tag, wie es dann anfängt. Ein Tag kommt, an dem deine Mauern aufgebaut werden sollen, an jenem Tag und so weiter. Ja, das ist wieder das, was wir in 1. Korinther 14 hatten. Ein Prophet ist eben nicht nur der, der nur da liegt und alles nur schlecht ist, sondern der eben auch ermutigt und ermuntert und darauf hinweist, was wir für eine großartige Hoffnung und auf welche großartige Hoffnung wir unser Leben gebaut haben. Und dann haben wir eben die sehr schönen Verse ab Vers 18, wo wir dann eben haben, wer ist ein Gott wie du? Und da haben wir schöne Worte, die man hier wirklich sich unterstreichen muss. Vergebung, Erbarmung, Gottes Treue und seine Güte. Wer ist ein Gott wie du, der die Ungerechtigkeit vergibt und die Übertretung des Volkes, des Überrestes seines Erbes? Ich brauche echt eine Brille, ey. Ich habe mir zwar eine mitgenommen, aber die ist auch nicht viel besser. Also ich muss echt mal zum Augenarzt. Ich kriege das bald nicht mehr hin. Also wer ist ein Gott wie du? Das sieht schon besser aus. Wer ist ein Gott wie du, der die Ungerechtigkeit vergibt und die Übertretung des Überrests seines Erbteils übersieht? Er behält seinen Zorn nicht auf ewig, denn er hat Gefallen an Güte. Unterstreichen. Er wird sich unserer wieder erbarmen, wird unsere Gerechtigkeit niedertreten und du wirst alle seine Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Und das Meer ist teilweise sehr tief, bis zu 11 Kilometern an Marianengraben. Du wirst an Jakob Treue, an Abraham Güte erweisen, die von den Tagen der Vorzeit her unseren Vätern geschworen hast. Also das sind schöne Worte, so endet das. Und das ist eigentlich der Segen, und das ist das, wo ich jetzt mit enden möchte, das ist der Segen des neuen Bundes. Das ist eigentlich ein Thema für dich, aber ich möchte trotzdem etwas dazu sagen, weil darüber gibt es so viel, wo ich denke, das ist einfach nicht haltbar mit Gottes Wort. Wir denken heute, wir leben im neuen Bund. Das eine war der alte Bund und wir leben natürlich in dem neuen Bund. Ja? Ich sage jetzt nicht, dass das komplett falsch ist, aber ich möchte euch mal mitnehmen und euch sagen, was der neue Bund ist. Der neue Bund wird zum ersten Mal beschrieben in Jeremia. Dort wird gesagt, dass das Volk Israel eine Zeit erleben wird, wo ihm die Sünden vergeben sein werden und dass sie keinen mehr fragen müssen nach Erkenntnisse, sondern ihnen wird die Erkenntnis geschenkt werden. Und das ist die Zeit des tausendjährigen Reiches, was wir heute schon mal öfters gehabt haben. In dieser Zeit beginnt der neue Bund. So, und jetzt hat der Herr Jesus natürlich am letzten Abend gesagt, dieses Blut beim Abendmahl ist der Bund in meinem Blut. Das ist der neue Bund ist in diesem Blut. Und jetzt denken alle, ja, der alte Bund war mit Israel und der neue Bund ist mit der Gemeinde. Aber das steht da nicht. Wenn wir Jeremia deutlich lesen, dann heißt das, er wird einen Bund machen mit Israel, mit dem Haus Israels. Und das hat er auch, diesen Plan hat Gott nie aufgegeben. Und dieser, was wir damit zu tun haben, ist Folgendes. Also wir haben zwei Dinge. Einmal zwei Bündnispartner. Einmal das Volk Israel und das Haus Juda. So wird es in Hebräer 8 und Jeremia 31 beschrieben. Der andere Bündnispartner ist Gott. Jetzt haben wir zwei Bündnispartner. Jetzt habe ich leider keine dritte Hand. Aber hier, mein Kopf, ja, das ist der Mittler des Bundes. Einer, der vermittelt zwischen diesen beiden Parteien. Einer, der bürgt, damit dieser Bund auch stattfindet. Und der Herr Jesus wird der Mittler des Bundes genannt und der Bürger des Bundes genannt. Und jetzt frage ich euch, mit wem sind wir verbunden? Genau. Mit dem sind wir verbunden. Ja?
Jetzt eine Frage zur Bibelstelle. Das heißt, ich meine, es ist ein Römer, was heißt, dass wir eingepfropft sind?
Ja, aber nicht in den Bund.
Genau, also es ist ja quasi so gesehen sind wir, also zumindest nach dieser Bibelstelle sind wir ja quasi Teil mit
Jein, das ist natürlich ein ganz anderes Thema, aber hier, Buch lesen. Also das müssen wir erstmal verstehen, ja? Erstmal verstehen, wir sind verbunden mit dem Herrn Jesus. Wir sind ein Leib mit dem Herrn Jesus. Ja? Wir sind also verbunden mit dem Mittler des Bundes. Wir gehören nicht zu Israel und wir stehen auch nicht auf der anderen Seite von Gott. So, das müssen wir erstmal festhalten. So, dass wir jetzt als Christen auch an bestimmten Segnungen dieses Bundes teilhaben, das ist eine andere Frage. Dass in dem Bund versprochen worden ist, dass dem Volk Israel vergeben worden ist und dass sie Erkenntnis haben werden, das ist natürlich ein Punkt, den teilen wir mit ihnen. Aber uns gilt deswegen nicht der Bund. Ja, der Bund ist trotzdem mit Israel geschlossen worden. Wenn wir auch, weil unsere Segnungen gehen ja viel weiter. Sie sind ja gar nicht, die Segnungen des Bundes sind ja nur auf diese Erde bezogen. Aber wir sind mit Christus, dem himmlischen Menschen, verbunden und unsere ganzen Hoffnungen liegen nicht in dem Bund, sondern in dieser Person. Und deswegen, und wie gesagt, Römer, müssen wir uns gesondert zu unterhalten, da geht es ja auch nicht, wir werden eingefropft in Israel, ne, sondern in den Baum, das ist der Baum der Verheißung Gottes. Gott hat eine Linie von Abraham an bis in die heutige Zeit, wo Gott Segen verordnet hat, wo er Verheißungen gibt und so weiter. Aber wie gesagt, anderes Thema. Nur das möchte ich einfach mal euch sagen, ja, dass wir nicht zu schnell einfach sagen, der Bund ist mit uns gemacht. Denn dann nehmen wir Israel ihr Teil weg. Israel hat eine Hoffnung und die Hoffnung liegt für Israel eben in diesem neuen Bund, eben in dem, was wir hier haben, dass sie Vergebung bekommen, dass sie Erbarmung empfinden, dass sie sehen werden, dass Gott treu zu seinen Verheißungen, zu seinen Versprechungen steht und dass er an diesem Volk noch Güte erweisen wird. Ja, und wir dürfen diesen Gott kennen. Wir haben diese Vergebung, wir haben dieses Erbarmen erfahren. Wir kennen Gottes Treue und wir kennen die Güte Gottes in einer noch viel weiteren Form, weil wir direkt verbunden sind, weil wir ein Fleisch sind mit dem, der uns erlöst hat. Das lesen wir nie von Israel. Also unsere Segnungen gehen weit, weit darüber hinaus, was wir hier finden. So, jetzt bin ich fertig mit der ersten Einheit. Wie gehen wir fort? Wie fahren wir fort?
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
In Kapitel 1, da ist ja in Vers 2 bis 4, steht eigentlich, dass das Gericht Auswirkungen hat für die ganze Erde, oder? Also,
ja.
Also die Berge schmelzen und so. Und dann steht das alles wegen der Übertretung Jakobs und wegen der Sünden des Hauses Israel. Mhm. Und ich musste dann so an den Vers denken, dass das Gericht im Haus Gottes anfängt. Ja. Und ob nicht wir Christen auch, dadurch, dass wir halt unseren Aufgaben als Christen oder unsere Berufung als Christen richtig nachkommen, zum Beispiel in Evangelisationsdingen oder so, dass wir also mit Grund auch für den Abwärtsgang und die Gerichtsreife der Gesellschaft sind.
Von der Seite der Verantwortung auf jeden Fall. Also wir haben dadurch, dass wir eben nicht unserer Stellung gemäß leben, dass wir nicht das Zeugnis oft sind, das wir sein sollten, wird natürlich die Welt viel schneller diese Gerichtsreife erlangen. Ja, und es heißt ja auch im Thessalonicher Brief, dass noch der da ist, der zurückhält. Ja, also solange der Heilige Geist und auch die Gemeinde, in der der Heilige Geist wohnt, noch auf der Erde ist, gibt es etwas, was diesem Gericht entgegenwirkt, ja, wo dieses Gericht noch aufgehalten wird. Aber je schwächer dieses Licht wird, was wir verbreiten, desto eher kommt natürlich auch von der Seite der Verantwortung gesehen her das Gericht. Wie gesagt, es gibt immer noch eine ewige Perspektive und den souveränen Gott und so weiter. Ja, das ist noch auch wieder ein eigenes Thema. Aber von der Seite der Verantwortung würde ich das auch so sehen, ja.
Aber das endgültige Gericht kommt erst bei der Entrückung, und dann ist der Geist ja erst weg.
Das endgültige Gericht, ja. Also diese Sachen, hier ist eben die Frage, ist das das Gericht, was damals mit Nebukadnezar war, ja, als Juda weggeführt worden ist in die Gefangenschaft, ist das das Gericht gewesen oder zeigt uns das eigentlich auch noch das Gericht in der Zukunft, was sein wird nach der Entrückung, ja. Da gehen auch die Ausleger auseinander, ne? Ob das jetzt schon erfüllt ist oder ob das noch zukünftig ist. Das ist übrigens auch nicht immer einfach, immer zu entscheiden, hat sich das jetzt erfüllt oder war es eine Teilerfüllung und was erfüllt sich noch? Ja? Da müssen wir einfach auch ein bisschen geschmeidig bleiben.